Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Info 3 Mittag.
Notfalls mit Zwangsmaßnahmen. Das Bundesstrafgericht befiehlt dem Bundesrat, die Tinne-Akten herauszugeben. Benachteiligt gegenüber Einheimischen. Deutsche Handwerker in der Schweiz verlangen Hilfe von der deutschen Politik. Immer mehr Konkurse in der Schweiz. Seit Januar mussten so viele Firmen zumachen wie seit 10 Jahren nicht mehr. Und das Wetter ist wechselhaft. Zwischen Regentropfen zeigt sich ab und zu die Sonne bei 20 Grad. Am Mikrofon sind Karin Britsch und mit den Nachrichten Georg Aufdermauer.
Das Bundesstrafgericht hat angeordnet, dass der eidgenössische Untersuchungsrichter die unter Verschluss gehaltenen Akten zum Fall Tinner beim Bund beschlagnahmen darf. Nötigenfalls dürften bei der Sicherstellung der wieder aufgetauten Akten zum Bau von Atomwaffen Zwangsmittel eingesetzt werden. Die Akten seien zu versiegeln, damit die vom Bundesrat geltend gemachte Geheimhaltung beachtet werde. Diese Woche hatte Bundespräsident Hans-Rudolf Merz erklärt, die Landesregierung weigere sich, die Akten herauszugeben. Die amerikanische Regierung muss in den nächsten Tagen abklären, ob sie bereit ist, Vermögenswerte der Großbank UBS zu beschlagnahmen oder die Bank unter Zwangsverwaltung zu stellen. Es geht um einen Antrag der Steuerverwaltung, wonach die UBS verpflichtet werden soll, Daten über 52.000 Kunden an die US-Behörden zu übergeben. Der Bundesrat hat erklärt, er werde der Bank verbieten, die Daten an Behörden der USA weiterzuleiten. In den Kantonen Appenzell Innerrhoden, Luzern, St. Gallen und Zug sind 9 Personen festgenommen worden wegen Verdachts auf Adressbuchschwindel. 6 von ihnen wurden in Untersuchungshaft gesetzt, wie die luzernischen Strafuntersuchungsbehörden mitteilen. Den Angeschuldeten wird vorgeworfen, weltweit Firmen kontaktiert zu haben, um sie angeblich gratis in ein Branchenverzeichnis aufzunehmen. Wer aber ein entsprechendes Formular unterschreibt, schließt gleichzeitig einen Vertrag für mehrere Jahre ab und wird damit kostenpflichtig. Deutsche Handwerker beklagen sich seit längerem über Benachteiligung gegenüber der Schweizer Konkurrenz. CDU-Abgeordnete im Deutschen Bundestag und im Europaparlament sind nun bei der EU-Kommission in Brüssel vorstellig geworden, wie die deutsche Presseagentur meldet. Die Schweiz verlangt von ausländischen Handwerkern eine 8-tägige Wartefrist und zum Teil eine Kaution von mehreren tausend Franken, wenn sie in der Schweiz Aufträge ausführen wollen. Im ersten Halbjahr haben in der Schweiz so viele Unternehmen Konkurs angemeldet wie nie in den letzten 10 Jahren. Mehr als 2.400 Firmen gingen pleite. Das ist ein Drittel mehr als im ersten Halbjahr 2008, wie die Firma für Wirtschaftsauskünfte Dun & Bradstreet mitteilt. Am meisten Konkurse gab es im Export- und Finanzsektor. Drastisch erhöhte sich die Konkurszahl auch unter den Personalvermittlern und bei Firmen für Steuer- und Unternehmensberatungen. Die SBB will ein neues Energiemanagementsystem einführen. Dieses soll ab 2012 die Stromversorgung der SBB sicherstellen, wie die Bahn mitteilt. Das System kostet rund 21 Millionen Franken. Laut der SBB wird es unter anderem die Energieproduktion und Übertragung überwachen. Im Sommer 2005 war es bei der SBB zu einer Strompanne gekommen, die das ganze Netz lahmlegte. Bei Saint-Étienne in Zentralfrankreich haben Jugendliche 2 Nächte hintereinander Zerstörungen begangen. In Firminy zündeten sie mehrere Autos an und verwüsteten Geschäfte. Auslöser ist der Tod eines inhaftierten jungen Mannes. Die Staatsanwaltschaft wies den Vorwurf zurück, der Mann sei von Polizisten misshandelt worden, räumte aber ein, dass die Videoüberwachung der Gefängniszelle nicht funktioniert habe. Bei mehreren Bombenanschlägen sind in Irak mindestens 41 Menschen getötet und Dutzende weitere verletzt worden. In der Stadt Tal Afar im Norden des Landes sprengte sich ein nach Angaben der Polizei ein Selbstmordattentäter in die Luft und tötete mindestens 34 Menschen. Und im Stadtteil Sadr City, der Hauptstadt Bagdad, detonierten in kurzer Zeit 2 Sprengsätze, wobei 7 Menschen getötet wurden. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 5.331 Punkten plus 0,8%. Der Euro wird zu 1.5136 gehandelt, der Dollar zu 1.0829.
Info 3 Mittag. Die Themen.
Rausrücken, aber sofort. Wie will das Bundesstrafgericht den Bundesrat zur Herausgabe der Tinne-Akten zwingen? Schreckensszenario Zwangsverwaltung der UBS. Was ist von der Drohgebärde aus den USA zu halten? Halbierung der Treibhausgase. Wie kommt die Einigung bei Umweltsündern wie Indien oder Brasilien an? Mehr gibt's gleich nach Wetter und Verkehr.
Die Prognose: im Norden weiterhin wechselhaft mit Schauern bei rund 20 Grad, im Süden ziemlich sonnig mit lokalen Gewittern und bis 27 Grad. Die RS3-Verkehrsinformation von 12.05 Uhr. In der Region Aargau Stau auf der Hauptstraße zwischen Stein und Sisseln Richtung Bad Säckingen muss bei der Ausreise nach Deutschland mit Wartezeiten gerechnet werden.
Info 3 Mittag.
Bisher hatte sich der Bundesrat standhaft geweigert, geheime Akten zu der Atomschmuggelaffäre rund um die Schweizer Familie Tinner der Bundesanwaltschaft zu übergeben. Jetzt kann die Landesregierung, wenn nötig, dazu gezwungen werden. Das hat das Bundesstrafgericht entschieden. Einzelheiten von Alexander Grass.
5 Seiten lang ist der Entscheid der ersten Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts und der Gerichtsbeschluss ist klar. Falls der Bundesrat sich weiterhin weigere, die Tinner-Akten herauszugeben, dann habe der eidgenössische Untersuchungsrichter diese Papiere nötigenfalls mit Zwangsmitteln zu beschaffen. Den vom Bundesrat geltend gemachten Geheimhaltungsinteressen sei durch Siegelung der Unterlagen Rechnung zu tragen. Gegen diesen Entscheid gäbe es kein ordentliches Rechtsmittel, schreibt das Bundesstrafgericht heute. Gestern noch erklärte Bundespräsident Hans-Rudolf Merz gegenüber Schweizer Radio DRS, der Bundesrat weigere sich, die Atomwaffenbaupläne aus dem Atomschmuggelverfahren herauszurücken. Der Beschluss der Landesregierung sei endgültig. Der Bundesrat möchte die heikelsten 100 Seiten der Tinner-Akten vernichten, gegen den Willen der Strafverfolgungsbehörden und der parlamentarischen Aufsichtsorgane. Der Weigerung des Bundesrats, die Unterlagen herauszugeben, sei mit ordentlichen Zwangsmitteln zu begegnen, hält das Bundesstrafgericht heute fest. In seinem Entscheid argumentiert das Bundesstrafgericht, in seiner Eingabe an den eidgenössischen Untersuchungsrichter vom vergangenen Montag habe der Bundesrat pauschal auf unmittelbar drohende schwere Störungen der öffentlichen Ordnung verwiesen und auf das Notverordnungsrecht des Bundesrates. Gestützt auf den Atomwaffensperrvertrag habe der Bundesrat die Unterlagen offenbar als geeignet betrachtet, Massenvernichtungswaffen weiter zu verbreiten. Das berechtige den Bundesrat aber nicht, die Herausgabe der Akten zu verweigern. Der Bundesrat könne allenfalls die Versiegelung der Akten fordern. Die Eingabe des Bundesrates werde nicht als Beschwerde entgegengenommen. Damit.
Info 3 Mittag.
Im Steuerkonflikt mit den USA haben sich die Fronten verhärtet. Die Schweizer Regierung hat gestern bekannt gegeben, sie werde die Auslieferung von Kundendaten in die USA verhindern. Im Gegenzug ist in den USA nun von Zwangsverwaltung der UBS und von der Beschlagnahmung von Vermögenswerten bei der Grossbank die Rede. Der zuständige Richter Alan Golds hat eine entsprechende Anfrage bei der Regierung deponiert. Manuel Rentsch von der DRS Wirtschaftsredaktion. Sie haben heute Vormittag mit mehreren Anwaltsbüros gesprochen. Wie beurteilen denn die Rechtsexperten dieses Vorgehen?
Ja, im Großen und Ganzen zeigen die großen Anwaltskanzleien Verständnis für das Vorgehen des Richters. Es gehe Alan Gold wohl in erster Linie darum, Klarheit zu schaffen. Er muss ja ein Urteil fällen und da ist er wohl interessiert zu wissen, was denn mit seinem Entscheid passieren wird. Der Fall UBS ist ja insofern speziell, weil die Bank ihren Hauptsitz nicht in den USA hat, sondern in der Schweiz und zum Teil auch Schweizer Recht unterstellt ist. Wenn nun der Richter in seinem Entscheid die Herausgabe von Kundendaten verlangen sollte, dann hat er eben auch ein Interesse, dass sein Urteil auch umgesetzt wird. Mit der Antwort der Regierung hat er also letztlich eine bessere Entscheidungsgrundlage und insofern ist die Anfrage verständlich.
Die amerikanische Regierung muss nun entscheiden, wie sie die Anfrage des Richters beantworten wird. Wie wichtig ist denn dieser Entscheid?
Ja, der Entscheid kann sehr wichtig sein und wird auf jeden Fall eine Signalwirkung haben. Wenn die Regierung nun sagt, dass sie auf eine Zwangsversteigerung verzichten werde und auch keine Vermögenswerte der UBS beschlagnahmen werde, dann könnte dies bedeuten, dass das Urteil des Richters gar nicht umgesetzt werden kann. Und in diesem Fall müsste sich der Richter auch fragen, wie viel Aufwand er überhaupt für den Fall betreiben will. Kein Richter auf der Welt hat ein Interesse, ein Urteil zu fällen, das nicht umgesetzt werden kann. Mit der Anfrage hat die amerikanische Regierung nun also plötzlich eine Möglichkeit, einen entscheidenden Einfluss auf den Fall auszuüben. Falls die Regierung nun Entschlossenheit demonstrieren sollte und eine Beschlagnahmung ins Auge fassen sollte, dann würde dies die Position der UBS im Prozess natürlich schwächen.
In den USA ist nun die Rede von Zwangsverwaltung der UBS. Wie realistisch ist denn dieses Szenario?
Es ist sehr schwer zu sagen. Es gibt erste Anhaltspunkte. Viele Investoren glauben nicht, dass es so weit kommen wird. An der Börse ist heute der Aktienkurs der UBS ja sogar gestiegen um 2%. Das kann ein Indiz sein, dass das Worst-Case-Szenario für die UBS nicht eintreffen wird. Eine saftige Buße ist aber sicher nicht auszuschließen.
Besten Dank. Das waren Informationen von Manuel Rentsch.
Info 3 Mittag.
Am G8-Gipfel in Italien haben sich die G8-Staaten gestern überraschend auf ein Klimaziel geeinigt. Die Erderwärmung darf bis in knapp 50 Jahren um maximal 2 Grad steigen und dazu soll der Ausstoß der Treibhausgase um 50% reduziert werden. Heute am Tag 2 des Gipfels durften sich auch die Entwicklungs- und Schwellenländer dazu äußern. Ich bin nun verbunden mit unserem Korrespondenten in L'Aquila, Fredrik Steiger. Wie ist denn die Reaktion der Schwellen- und Entwicklungsländer? Ist die Stimmung heute ähnlich euphorisch wie gestern?
Nein, ich glaube, man muss sagen, die Euphorie ist ein Stück weit etwas verflogen. Zum einen, weil natürlich klar geworden ist, dass die G8-Staaten sich zwar erstmals auf konkrete Ziele festgelegt haben, aber dass diese Ziele doch sehr langfristig sind und es keine kurzfristigen Zwischenziele gibt. Vor allem aber, weil es sich jetzt abzeichnet, dass die Schwellenländer, also große, wichtige Länder wie China oder Indien oder Brasilien, vermutlich nicht mitziehen werden. Der Kompromiss der G8 kam aber gerade zustande, weil man gehofft hat, damit Druck zu machen auf die Dritte Welt und die Schwellenländer, bei der Klimapolitik mit an Bord zu kommen. Das sollte ein Signal, ein positives Signal und auch ein Druckmittel sein. Und es scheint nun, dass das nicht zu funktionieren scheint.
Aus welchem Grund wollen denn solche Länder wie Indien oder China, die ja selbst Umweltsünder sind, nicht mitziehen?
Der indische Premierminister Manmohan Singh hat sich eben dazu geäußert und er hat gesagt, die Klimapolitik sei zwar wichtig, aber sie dürfe nicht dazu führen, dass in Schwellen- und Entwicklungsländern die Armut bleibe, dass die Entwicklung und der Aufschwung behindert würden. Der südafrikanische Präsident Jacob Zuma hat gemeint, das Klimaproblem sei zwar gerade für Afrika gravierend, aber wenn die afrikanischen Länder Klimapolitik betreiben wollen, dann bräuchten sie Unterstützung und zwar massive Unterstützung in vielfacher Milliardenhöhe von den reichen Ländern und die Chinesen sagen relativ trocken, Priorität hat für uns das Wirtschaftswachstum. Der Tenor ist also, in diesen Ländern zuerst sollen die Reichen handeln und danach könne man dann ja sehen, ob man sich anschließe.
Fredrik Steiger, wenn diese ärmeren Länder nun alle dagegen sind, heißt das denn, der G8-Kompromiss ist gefährdet oder fällt in sich zusammen?
Der Kompromiss wird bleiben. Ich glaube nicht, dass die G8-Länder deswegen zurückkrebsen wollen. Sie können es auch nicht gegenüber ihrer eigenen Öffentlichkeit. Sie haben sich verpflichtet und daran werden sie gemessen werden. Aber die Klimapolitik weltweit wird natürlich schwieriger. Im Herbst, im Dezember soll ja ein internationaler Klimagipfel in Kopenhagen stattfinden. Und dort wird zwar der G8-Kompromiss als positives Signal gewertet werden und eine Rolle spielen, aber es ist unbedingt nötig, dass jene Wirtschaften, also eben China, Indien, die im Moment rapide wachsen und deren Treibhausgasausstoß entsprechend ebenfalls rapide wächst, dass die mitmachen. Denn sonst ist das Ziel, das weltweite Ziel, die Schadstoffe um 50% zu reduzieren bis 2050 völlig unerreichbar.
Das waren Informationen und Einschätzungen von Fredrik Steiger. Und das war Info 3, die tägliche Viertelstunde an Nachrichten und Hintergründen. Uns gibt's wieder um 5. Und wer uns verpasst hat oder nachhören will, kann uns im Netz als Podcast runterladen unter info3.drs.ch. Verantwortlich heute Nicoletta Cimino, mein Name Karin Britsch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.